Hör die Ringe. Ein unerwarteter Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Heute mit Tim.
Hallo.
Und mir.
Hallo.
Es gilt wieder ein gewichtiges Thema zu besprechen und Dinge sind neu, alt und möglicherweise fantastisch zugleich.
Und wir waren auf den Tolkien-Tagen. Also letztes Jahr.
Das ist richtig, das war auch
wenn ihr das hier hört, wahrscheinlich auch dieses Jahr. Aber noch nicht in echt.
Genau, aber ihr werdet selber hören. So, was ist neu, was ist alt, was ist fantastisch? Also, neu ist, wir sitzen uns heute erstaunlicherweise gegenüber. Normalerweise sitzen wir immer nebeneinander, ganz entspannt. Heute gegenüber, weil Tim hat einen riesigen Spieletisch aufgefahren. Er ist nämlich ein großer Spieler, also nicht im Sinne von Glücksspiel, sondern er ist ein ein versierter Brettspieler oder Tischspieler. Er hat eine Schlacht Ringkrieg, das Brettspiel oder in dem Fall das große Mattenspiel geschlagen und ich bin sicher auch gewonnen.
Tatsächlich. Auch gewonnen. Also sprich, Sauron hat gewonnen damit. Bis jetzt habe ich es nicht weggeräumt, aber so haben wir heute, nur falls ihr euch wundert, warum wir ausnahmsweise nicht so geografisch örtlich dann unterwegs sind, auch eine Karte in der Mitte. Wir dachten, wir nutzen die einfach.
Das stimmt. Und wir werden auch ein kleines Gebiet davon heute abdecken.
Dabei machen wir heute gar kein geografisches Thema, ne?
Nee, das ist richtig.
Das hätte beim letzten Mal vielleicht ganz gut gepasst.
Aber auf jeden Fall ist das, was wir heute machen, ein Stück weit elementar.
Ja.
Was alt an der Sache ist, naja, wir sind halt bei Tim und nehmen den Podcast auf. Das ist ja jetzt doch schon eine Weile der Fall. Und was fantastisch an der Sache ist.
Das klingt so, als hätten wir alle Folgen nacheinander, würden wir die einfach aufnehmen und dann irgendwann veröffentlichen.
Das wäre aber eine Menge Arbeit. Das wären auch eine Menge Genussmittel auf einmal. Also ich glaube, davon ist eigentlich tendenziell auch eher abzuraten, aber haben wir ja auch nicht. Wir haben, glaube ich, einmal ganz am Anfang oder sehr zu Anfang zwei Folgen hintereinander aufgenommen. Mhm. Aber ansonsten stimmt. Naja gut, aber wir schweifen ab, was auch eher alt statt als neu ist. Aber was ist heute fantastisch? Fantastisch ist der Inhalt, den wir euch bieten werden. Das Thema an sich ist fantastisch, faszinierend und also diese Folge kommt einem sehr alten, einmalig gemachten und dann nie wiederkehrenden Konzept, nämlich Hör die Ringe Mystery, dann doch nahe. Weil über das, was wir heute zu beleuchten suchen, kann man doch sehr breit spekulieren. Und wir haben da sehr wichtige Punkte aufgeschrieben und die werden wir dann gleich auch in gewohnter Form ausarbeiten. Aber erstmal gibt es wie üblich die Genussmittel und da erdreiste ich mich direkt mal zu starten. Es ist nämlich Bier gekauft worden natürlich und diesmal haben wir direkt zwei Biere am Start und zwar ist das einmal das La Chauffée und einmal das Mac Chauffée. Das La Chauffée ist ein Blond und das Mac Chauffée ist ein Brün, also vermutlich ein ich weiß nicht, vermutlich sagt man braun, aber es ist auf jeden Fall ein dunkles Bier. Das passt ganz hervorragend zum heutigen Thema, denn zum heutigen Thema müssen wir sagen, wir wissen gar nicht, was es so richtig ist. Und das wissen wir bei diesem Bier auch nicht. Außerdem als kleiner Hinweis, das Ganze könnte auch ausgedacht und aufgemacht sein. Und das Bier steht in folgendem Zusammenhang. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Und zwar ist Chauffée, oder wie auch immer es gesprochen wird. Ich muss ja ehrlich sagen, mein Französisch ist grottig.
Ich würde dich gerne korrigieren, aber ich weiß leider auch nicht, wie man es ausspricht.
Hast du einen Alternativvorschlag, was du denkst, was näher an der Wahrheit läge?
Nee, wirklich nicht. Chauffée. Ja.
Was auch immer. Also das ist quasi kein echtes Wort. Meiner Recherche nach. Und ich habe mich da mal bei einer global örtlichen Suchmaschine schlau gemacht und da steht, dass es keine Übersetzung ins Deutsche gibt, weil es ein französisch-belgisches Kunstwort sei, das sich an eine mythologische Region oder so richtet. Das passt ganz wunderbar. Es ist auch schön aufgemacht. Du hast halt einen Gnom oder einen Zwerg drauf, der da durch die Gegend spaziert. Und das trifft dann auch optisch so ein bisschen unser Thema. Zwerge, die durch die Gegend spazieren, irgendwelcher aufgemachter Quatsch. Das sollte eigentlich genug Inhalt und Anhaltspunkte liefern, um zu erraten, was unser Thema ist. Aber bevor wir das verraten, würde ich sagen, fangen wir doch mal mit dem Blonden an. Tim, was würdest du sagen?
Ja, also als ich die Flasche gesehen habe, dachte ich direkt irgendwie, das ist ein Zitronenradler, so einfach aus der Entfernung. Keine Sorge, es ist es nicht. Aber es schmeckt ein bisschen zitronig. Also ja, es ist ein helles. Ich sage jetzt ein Wort, was wir häufig sagen. Du weißt es, es ist fruchtig. Es schmeckt aber tatsächlich fruchtig. Und es schmeckt ein bisschen säuerlich fruchtig. Und da bin ich natürlich gedanklich direkt bei der Zitrone. Es schmeckt ein bisschen wie, als ob da jemand so Zitronensaft reingeträufelt hätte, aber auf einer angenehmen Dosierung.
Ja, das ist ganz, ich finde das ganz lustig, weil ich habe auch erst gedacht, vermutlich ist es, also ich habe gedacht, cool, der Zwerg ist da drauf. Das könnte thematisch irgendwie passen. Dann dachte ich, ist aber ein Radler, da könnten wir mit der einen oder anderen Person aus unserem Umkreis Ärger kriegen. Dann habe ich gedacht, ich kriege gerne Ärger, insofern nehme ich das in jedem Fall mit. Und fand ich raus, okay, ist Entwarnung ist ein helles. Ich gebe dir aber recht, also ich finde es auf der einen Seite sehr würzig, auf der anderen Seite aber auch sehr spritzig.
Ja, auch.
Mit einer gewissen säuerlichen Note halt.
Wie als wenn Limo drin wäre.
Ja, ganz so spritzig vielleicht nicht. Aber so dieser Tropfer Zitrone oder so, den, ich finde, den hast du eigentlich gut beschrieben. Das Ding hat wirklich brauchbare 8 Umdrehungen. Da habe ich vielleicht ein bisschen zu spät drauf geguckt. Die schmecke ich da nicht unbedingt raus.
Nee, ich dachte jetzt eher so 2 oder
da
so.
Da muss man, glaube ich, wenn man mehr davon trinkt, ab einem bestimmten Zeitpunkt auch irgendwie vorsichtig sein. Ich finde es wirklich gut trinkbar. Also jetzt auch nicht für den ganzen Abend. Das ist ja so der Vergleich, den du manchmal auspackst.
Ich könnte das, glaube ich, auch den ganzen Abend trinken.
Ja, ich weiß, ich glaube mehr als...
Ja,
mehr als
der Alkohol als, da drin macht halt irgendwann Probleme, denke ich.
Ja.
Aber so geschmacklich.
Ich glaube, irgendwann wird es mir vielleicht ein Mühe zu schwer.
Ja. Ja. Aber
ich kann davon mehr als eins trinken.
Ja.
Sollen wir uns dann auch mal dem
anderen widmen, ja.
Dem dunklen widmen. Da bin ich sehr gespannt jetzt.
Ja, Prost. Ich dachte übrigens erst, wäre aus Orange. Weil die Flasche orange ist. Geschmack bin ich aber eher bei.
Das ist ganz anders.
Ja. Brot? Schokolade? Irgendwas dazwischen? Dunkles Brot? Aber dafür ist es eigentlich nicht würzig, also nicht bitter genug, ne?
Ich kann es auch noch nicht richtig zuordnen. Es ist deutlich weniger, fangen wir vielleicht da an. Ich finde es weder fruchtig, noch finde ich es spritzig. Es ist deutlich gesetzter.
Das hat einen etwas herben Nachgeschmack.
Aber, ja.
Wie Schokolade, wenn es nachschmeckt. Also so herbere Schokolade. Aber es ist nicht schwer. Es
ja.
ist nicht so, dass ich es trinke wie beispielsweise Stout. Das trinkt, hat man das Gefühl, man hätte viel Schwere im Mund. Obwohl keine Kohlensäure drin ist. Und hier, nee, finde ich, hat das nicht.
Nee, finde ich auch. Ich finde jetzt Abgang aber doch, also wenig überraschend, eine ganze Ecke herber als das Helle.
Ja.
Ich muss, ich glaube, also mir schmeckt das
aber
Helle.
Aber das ist auch ein bisschen säuerlich.
Ja, aber wirklich.
Anders, natürlich, nicht so spritzig.
Nicht so spritzig, ja. Ich muss sagen, mir schmeckt das Helle besser. Aber das Dunkle hat mich jetzt deutlich mehr überrascht.
Ja.
Also, ich finde, da schmeckt man immer, also ich finde, da schmeckt man schon eher raus, dass es ein paar Umdrehungen hat, als beim Hellen auch. Naja, gut, wir wollen uns nicht allzu lange hier als große Connoisseure des Gerstensafts verdingen. Insofern. Tim, wir haben ein Pfeifenkraut und das ist ein Pfeifenkraut, was wir auch schon mal uns zu Gemüte geführt haben. Magst du einmal erläutern, was wir da verschmökern und wie das zum Thema passt?
Es passt insofern zum Thema, wie wir auch, also ne, wir haben ja nicht mit Unabsicht 2 Bier genommen, weil es ist Plural, Ne? Und das ist, man sieht davon auch zwei, soweit ich richtig gezählt habe, in diversen Verfilmungen. Und eben sprechen wir jetzt ja auch bei zwei. Es sind nämlich zwei Leute auf der Packung. Ihr kennt das schon. Wir haben die Untouchables vor gar nicht allzu langer Zeit geraucht. Hier, finde ich, passt es aber eigentlich sogar ganz gut. Ja, also wenn man in den Geschmack reingeht, muss man sagen, hier sind wir gar nicht so wirklich süß unterwegs, sondern wirklich eher, ja, also der Hersteller sagt Rose. Da bin ich mir ehrlich gesagt immer noch nicht ganz sicher, wo ich die da finden soll. Aber holzig, Zedernholz ist der zweite Geschmack, der da drin ist, und Essig, also sag mal, was Säure, ja doch schon auch Saures, finde ich, kann man da schon finden. Also das Säuerliche ist so ein bisschen das Thema, was sich hier durch unsere Genussmittelabteilung zieht.
Also vielleicht habe ich noch ein bisschen zu sehr den Geschmack des dunklen Bieres im Mund. Ich würde schon sagen, eher gesetzter, holziger. Hm. Die spritzige Note habe ich jetzt aber ehrlicherweise noch nicht so bemerkt.
Spritzig? Säuerlich. Spritzig eher weniger, würde ich sagen. Gut, welcher Tabak ist auch spritzig, aber
ich weiß nicht, ich würde es eher so in Richtung holzig, süßlich. Aber wirklich, ich persönlich finde eher süßlich als fruchtig.
Vielleicht ist das die Rose, die man da.
Vielleicht. Jetzt würde mich ja brennend interessieren, was wir beim ersten Mal daraus geschmeckt haben.
Ja, das sagt uns die KI vielleicht. Nee.
Aber ich finde den sehr angenehm.
Mhm. Ja. Find's echt nicht schlecht. Ist halt nichts Süßes so, ne? Ist auch jetzt nichts. Ja, doch, es ist irgendwie aromatisiert, aber es ist anders aromatisiert, als man sich so. Also es riecht jetzt nicht irgendwie nach Vanille oder sowas. Ne? Es ist eher wirklich holzig.
Ja, aber wie gesagt, ich finde auch bei dem Holzigen so eine durchaus eine süßliche Note dabei.
Ja.
Ich überlege gerade, ob das sowas wie. Nee. Hatte kurz überlegt, ob es vielleicht so ein bisschen in Richtung Rosine geht, aber eher nicht. Was anders süßlich.
Also. Der Hersteller sagt ja Zedernholz.
Jetzt ist die Frage, schmeckt Zedernholz süßlich?
Ja, wann lutscht man schon an Zedernholz, ne?
Aber zumindest ist er mit holzig in der richtigen Ecke unterwegs.
Ja.
Naja, gut. Während wir hier noch ein bisschen an unseren Pfeifen schmökern und unser Bier in Ruhe weitertrinken, kommen wir dann gleich auch zum Thema.
Die wahre Sache mit den Endfrauen.
Hör die Ringe, ruft zum Mitdiskutieren auf. Ihr habt Kommentare, Fragen oder Anregungen? Dann nehmt Kontakt zu uns auf. Dies geht. Erstens über Instagram. Dort sind wir zu finden unter Hör die Ringe. Zweitens unter www.hördieringe.de als Kommentar unter der Folge. Oder drittens per Mail an langgrundblatt@web.de.
Ihr habt das mit Sicherheit alle erraten. Und wenn nicht, dann seid ihr Holzköpfe. Nee, Spaß.
Steinköpfe.
Seid ihr natürlich nicht. Steinköpfe, Wasserköpfe, eigentlich Hitzköpfe, ein Muster. Aber dazu kommen wir vielleicht später. Unser Thema für heute sind die Steinriesen. Und was Steinriesen sind, das erklärt euch jetzt der Tipp.
Große Steine. Nein. Steinriesen. Wir waren ja schon im Nebelgebirge beim letzten Mal und jetzt treffen wir das erste Volk, glaube ich, was wir nur im Nebelgebirge sehen und nirgendwo anders, weil wir über die Adler im Hobbit noch nicht gesprochen haben. Beim Balrog, das ja vielleicht so eine, ich sag mal, Streitfrage ist, in welchem Zeitalter man sich bewegt. Nee, wir sprechen über die Steinriesen. Das sind Dinge, die im Hobbit-Buch erwähnt werden. Im Hobbit-Film von Wann ist der denn rausgekommen, der erste Hobbit-Film von Peter Jackson? 2012, sowas?
Ja, so 11, 12, hätte ich gesagt.
Ja, wie ihr seht, sind wir wieder absolut genau unterwegs. Auf jeden Fall sehr intensiv erwähnt werden und viel Screentime haben. Und im Hobbit-Film von 1977 überhaupt nicht erwähnt werden und gar keine Screentime haben. Wir sprechen über sehr große Dinge im Gebirge, die Fußball spielen und sich irgendwas zuwerfen und keine Rücksicht auf Zwerge oder Hobbits nehmen, die da sind. Und das, wie ihr seht, sind wir nämlich auch chronologisch super unterwegs, ist der Grund, warum die Zwerge und Bilbo überhaupt in der Orkstadt gelandet sind, die wir ja schon besprochen haben.
Ja, und du hattest ja eben zu der einen Frage, die ich aufgeschrieben habe, gesagt, dass du dann neugierig bist.
Ich bin zu allen Fragen natürlich neugierig. Also,
aber auf den Punkt werden wir da gleich auf jeden Fall noch eingehen. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Text zu tun. Die nächste Frage erübrigt sich eigentlich. Aber ich würde da trotzdem noch mal drauf eingehen. So der Klassiker, wo leben sie?
Im Nebelgebirge? Also diese Steinriesen kriegen wir tatsächlich nur im Nebelgebirge mit. Und zwar auch nur im Hobbit, also auch nicht mehr dann später im Herrn der Ringe. Der Caradhras ist ziemlich eindeutig beschrieben, wirklich als Bergidentität. Da wird jetzt nichts mehr von diesen Riesen gesagt. Und dementsprechend scheinen sie tatsächlich auch nur im nördlichen Lebensgebirge zu liegen, im Bereich des Hohen Passes, Bereich vom Bruchtal und dann etwas weiter östlich. Bilbo und die Zwerge treffen die ja auf dem Weg.
Und da wird es dann wirklich interessant. Weil die Frage, die sich ja stellt, was haben die Dinger eigentlich mit Thorins Pfad zu tun? Und ich habe lange darüber nachgedacht, ich habe noch keine passende Antwort gefunden. Sie haben ja nun wirklich auch im Buch, glaube ich, eine knappe Seite. Die Zwerge ziehen ja vom Bruchtal los, gehen durchs Nebelgebirge, wollen da durch. Es ist auch klar, das kann gefährlich sein. Man fragt sich, ob man durchkommt und dann gibt es ein heftiges Gewitter mit Blitz, Donner und so weiter und Thoriens Schar versucht sich da halt irgendwie in den Felsen verborgen zu halten unter Vorsprüngen und so weiter. Und wenn es blitzt, sieht Bilbo dann diese Steinriesen, die auch nicht so großartig breit beschrieben werden, außer dass die sich gegenseitig Steine hin und her werfen und das auch mit einigem Vergnügen irgendwie bei Gelächter und Gebrüll Steine ins Tal geworfen werden, wo sie dann Verwüstung anrichten.
Und es steht auch gar nicht, wie groß die sind, ne?
Nee.
Also.
Und ich frage mich da als allererstes, wo kommen die her? Warum machen die das?
Ja.
Wieso sind die überhaupt?
Ja, das ist einer der wenigen Fälle, wo wir, glaube ich, vielleicht Naturgeister in Aktion erleben. Also, die Hurons wären ja jetzt ein ähnliches Beispiel eigentlich, nur halt mit einer anderen Entität. Und eventuell könnte man beim Meer da noch ein bisschen drüber streiten, ob es da nicht sowas auch gibt. Aber das scheinen tatsächlich, ja, personifizierte Naturgeister zu sein, sagen wir es vielleicht mal so, die halt dieses Gewitter, denn das wird ja auch beschrieben im Hobbit-Buch, dass quasi von Osten und von Westen zu diesem Zeitpunkt ein Gewitter auf das Gebirge strömt, was, glaube ich, meteorologisch so nicht wirklich häufig passiert, weil das Gebirge ist ja in der Mitte und tendenziell geht das, glaube ich, so strömungstechnisch nicht so gut. Ich bin aber auch kein Meteorologe und habe keine Ahnung, wir sollten vielleicht mal einen einladen. Wetter in Mittelerde wäre ja vielleicht tatsächlich eine ganz interessante Frage.
Das ist tatsächlich eine coole Idee.
Ja, das
wobei man sagen muss, ne? Mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen haben wir bisher kein so großes Glück gehabt.
Naja.
Also außer wir kannten sie direkt persönlich.
Ich wollte gerade sagen, also Thorsten war ja da und
Sebastian war da.
Sebastian war da, also
Tanja war da.
Eben, also es war
ja,
schon.
Ja, aber das ist ja.
Ja, wir wollten euch drei auch gar nicht hier an den Karren pissen, aber jetzt hasst ihr uns. Schön, gut gemacht, Simon. Nein, wir suchen immer mal einen Meteorologen für Wetter in Mittelerde. Denn da wird ja beschrieben, dass quasi von Osten und von Westen ein Gewitter aufzieht jeweils und die kollidieren und deswegen dieses große Unwetter ist, in das Bilbo und die Zwerge geraten und dass die Steinriesen, also man könnte es natürlich so verstehen, Gewitter zieht auf, macht Chaos und um das zu verdeutlichen, spielen da die Riesen. Oder sie werden von dem Gewitter vielleicht hervorgerufen, rufen, dass das irgendwie die anlockt, weil es der natürliche Umgebung ist. Oder, um jetzt mal eine Lanze für die zu brechen, vielleicht ist das ja auch nur ein großes Missverständnis. Vielleicht, ich meine, die werfen sich ja so Steine hinterher, hin und her. Vielleicht versuchen die einfach gerade nur schon aufzuräumen, was das Gewitter kaputt gemacht hat. Und das sind gar nicht die Übeltäter, sondern die Personen, die das Chaos im Gebirge wieder aufräumen, damit die nächsten Leute wieder sicher übers Gebirge.
Das ist eine große Lanze, die du da brichst. Was ich mir vorstellen kann, also klar, ne, dass in so eine Geschichte oder tendenziell auch in so eine Kindergeschichte ist das natürlich ein Faszinosum, was du da quasi einbaust. Boah, und dann waren die im Gewitter und dann haben sie sich versteckt und bei den Blitzen haben die in diesem riesen dröhnenden Gewitter dann sogar Steinriesen gesehen. Die haben Dinge durch die Gegend geworfen und wenn du das, keine Ahnung, irgendwie mit 7 Jahren oder so vorgelesen kriegst, dann ist das, boah, cool. Aber es ist schon so eine, also eine wirklich interessante, spannende, seltsame Randerscheinung, wo ich halt auch überhaupt keine Ahnung habe, wie ist Tolkien auf die Idee gekommen, warum sind die da drin gelandet? Weil
ich glaube, also das war ursprünglich wirklich nur eine Ausschmückung. Das war so, wie kann ich die Atmosphäre vielleicht noch ein bisschen spannender und passender machen? Und dann kann man sowas natürlich einbauen.
Ja, also ich persönlich glaube da ja an eine völlig andere Schiene. Gerade auch, weil nirgendwo anders eine Erwähnung gefunden wird. Und diverse alte Wesen, ob gute oder böse, finden ja irgendwie Erwähnung oder werden bemerkt oder beschrieben. Seien das jetzt Balrogs, seien das zum Beispiel Ents oder die Adler, sei das jemand wie Tom Bombadil, der sich ja auch nicht speziell versteckt hält oder so. Also über all diese Dinge gibt es ja irgendwie Aufzeichnungen und irgendjemand hat Kenntnis darüber. Nur über diese Steinriesen halt nicht. Und ich denke mir, wenn wir da schon in der Nähe von Bruchtal sind und ja auch über diesen Pass kommen ja auch Leute rüber immer mal und wir finden wirklich gar keine weiteren Aufzeichnungen und sie scheinen, wie du eben gesagt hast, dann tendenziell auch nur im oberen oder im nördlichen Nebelgebirge vorzukommen. Also vielleicht hast du völlig recht damit, dass es einfach nur eine nette Ausschmückung ist, aber ein gewisses Kuriosum ist es trotzdem.
Ja.
Und da stelle ich mir natürlich die Frage, ob sich die Zwerge das nicht einfach...
Ja, die erste Frage, die man mal stellen sollte, wenn einem Bilbo, jemand was erzählt, ist das überhaupt real?
Ne? Ja, haben die Zwerge und haben sich Bilbo das vielleicht einfach nur ausgedacht?
Ja, oder vielleicht... Das wäre eine Möglichkeit, da würde ich mich fragen, was, also wie, ja, normalerweise eine Lüge, die man erzählt, da profitiert man ja in irgendeiner Form von. Also, ne, klar, wenn ich sage, ich habe hier den Herd nicht angelassen und das Haus ist abgebrannt, dann
zahlt die Versicherung,
ich versuche damit meine Schuld zu verschleiern. Was soll diese Lüge für einen Sinn gehabt haben, außer vielleicht die Verspätung zu legitimieren oder die falsche Wegeswahl, die getroffen wurde? Ja, und natürlich, da muss man schon drüber vielleicht überlegen, ja gut, die ungenügende Wetterbeobachtung.
Ne? Ja, wobei so ein Gebirge kann natürlich auch tückisch sein.
Kann tückisch sein. Ja.
Und das sind ja jetzt auch, also wir haben früher auch hin und wieder mal in Bayern oder auch in Österreich Urlaub gemacht und irgendwie die Einheimischen konnten dir morgens schon sagen, ja, heute Abend gibt's Gewitter. Ne, völlig zuverlässig, ohne irgendwie in Wetterbericht reinzuhören. So Wetter-Apps gab es damals noch nicht und dann war halt abends Gewitter. So, die sind aber natürlich ortskundig. Die Zwerge und Gandalf sind im Nebelgebirge jetzt natürlich nicht unbedingt ortskundig.
Ja, ich meine, gut, bei den Zwergen, ja, nicht wirklich, ne? Gebirge insgesamt wahrscheinlich, aber jedes Gebirge ist natürlich nochmal anders. Die Zwerge wohnen ja zu größten Teil in den blauen Bergen, direkt am Meer eigentlich. Ja. Da herrschen sicherlich andere klimatische Bedingungen als im Nebelgebirge, wirklich in der Mitte von Mittelerde. Also beziehungsweise in der Mitte des Nordwestens Mittelerde, muss man ja sagen. Das im Osten kommt ja noch einiges. Also ja, das kann man denen vielleicht zugute halten.
Nee, aber du sagst schon so, wer könnte dann davon profitieren und in welchem Weg? Also du hast ja auch schon ein paar schöne Beispiele genannt, einfach um den falschen Weg und Verspätung und so weiter alles zu verschleiern. Aber auch vielleicht, wir wissen ja, Bilbo schreibt ja ein Buch. Und ich glaube, es ist...
Ja, also...
Wer ist es, der im Herrn der Ringe sagt, dass jede Geschichte eine gewisse Ausschmückung verdient? sinngemäß.
Ja, vielleicht ist es aber auch tatsächlich so, also ich meine, man kann ja auch von Dingen berichten, die es vielleicht nicht gibt, allerdings, die man gesehen hat.
Ja.
Also es ist quasi eine Halluzination. Oder
das ist die eine Möglichkeit.
Eine Fehlinterpretation dessen, was man gesehen hat. Auch das ist ja möglich.
Was ich mir vorstellen kann, ist, also die Frage, die es zu beantworten gilt, ist ja auch erstmal so ein bisschen, was ist denn für Hobbits und Zwerge riesig?
Alles doppelt so groß wie sie, also alles ab 1,50 Meter vielleicht? Nein. ja, klar, auch das, natürlich klar. Auf der anderen Seite, also wenn ich von einem Berg- oder Steinriesen spreche, habe ich das Bild einer Entität im Kopf, die, sagen wir mal, mindestens 3 Meter groß ist. Mhm. Vielleicht nicht so diese riesigen Ausmaße, wie sie dann im Hobbit-Film gekommen sind, aber ich hätte schon was, also deutlich größer als ein Mensch, hätte ich gesagt.
Ja, hätte ich jetzt auch vermutet. Also es kann natürlich, du hattest das angedeutet, es können natürlich Naturgeister sein. Eine Überlegung, die ich dazu habe, ist, abgesehen davon, dass sich das die Zwerge und oder Bilbo einfach ausgedacht haben könnten. Vielleicht haben sie im Gewitter auch einfach ganz viel, also ganz furchtbar Angst gehabt, weil es halt so Bangbüchsen sind und brauchten halt irgendwas, um dabei besser dazustehen. Das wäre ja auch etwas. Warum? Ich möchte besser dastehen, also erzähle ich eine Lüge. Also ich nicht persönlich, aber jemand anderes vielleicht. Das wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit. Oder halt, um eine Geschichte auszuschmücken oder sich halt vor der eigenen Verantwortung der Weg Unkundigkeit quasi zu verwahren.
Ja, oder vielleicht auch eine Mischung aus beiden. Manche Dinge geschehen ja auch unterbewusst, ne? Vielleicht ist ihnen das gar nicht klar, dass sie da gelogen haben oder dass sie da, ne? Auch das soll es ergeben.
Hast du mal vom Sasquatch oder Bigfoot gehört? Mhm. Oder auch dem Yeti?
Ähnliches Phänomen. Ja, wobei, weiß ich gar nicht, ob das so ein ähnliches Phänomen ist. Aber ja, habe ich. Hm?
Also ich weiß nicht, ob also ich bin ja jetzt nicht in der Materie drin, ehrlicherweise. Da müssten wir vielleicht mal nach gucken, ob da jemand von Fach kommen könnte. Mhm. Also Kryptozoologen sind sehr gefragte Leute, wie ich hörte.
Mhm. Auch sehr selten.
Ja, wenig verwunderlich. Aber mal angenommen, es sind keine Naturgeister, sondern halt eher sowas.
Mhm.
Also quasi irgendwie von mir aus 3 Meter, 3,50 Meter groß. Wohnen in den Bergen, auch ein bisschen weiter oben, meiden halt die Täler, weswegen sie von den Elbenbruch da vielleicht nicht gesehen sind, sind groß genug, dass Trolle keinen Bock haben, sich mit ihnen anzulegen und sind beispielsweise so eine große Primatenart, die halt im Gebirge lebt und die bei so einem Wetter halt dann Radau macht.
Ja, und dann stellt sich mir schon die Frage, das kann ja eigentlich nur heißen, sie leben wirklich nur da.
Mhm.
Weil sonst hätte man das ja, also Gewitter im Gebirge kommt ja dann doch häufiger vor. Und dann hätte man doch solche Berichte zum Beispiel in Rohan auch gehört oder auch in Gondor, da vielleicht im Weißen Gebirge. Ne, oder auch die Elben scheinen das ja auch nicht zu kennen. Es gibt keine Warnung von Elrond. Achtung, wenn ihr durchs Nebelgebirge geht, passt auf die Steinriesen auf.
Ja, das ist eigentlich interessant, so dass es also dieses, wirklich diese Einmaligkeit, ne, also wenn wir mal, nehmen wir einfach mal den Fangorn als Beispiel, da wird ja.
Oh, da lässt sich natürlich ein das machen wir gleich.
Mhm. Da wird ja durchaus davor gewarnt, so passt auf die Bäume auf und eine alte Macht und so weiter. Und über Baumhirten oder so gibt es ja offensichtlich Aufzeichnungen und Leute.
Und überall rum, ne? Also sowohl Celeborn weiß davon Bescheid, als auch die Menschen in Rohan. Gut, Saruman auch wenn er das irgendwie zwischendurch wohl vergessen hat. Also das ist schon so was Besonderes spricht sich überall rum und nicht nur bei einzelnen Leuten.
Ja. Und deswegen finde ich, dass es durchaus einige Hinweise gibt oder einige Anhaltspunkte, dass diese Steinriesen einfach nur von Thorin Eichenschilds Gemeinschaft oder von Bilbo Höst selbst ausgedacht sind.
Als du gerade die Ents angesprochen hast, dachte ich mir natürlich, das passt schon ganz gut. Jetzt kommt eine These. Die Ents haben ja ihre Frauen verloren.
Ich weiß nicht, was jetzt kommt, aber ich finde es jetzt schon gut.
Weil sie vielleicht irgendwo im Krieg gegen Sauron verloren gegangen sind, ne, im zweiten Zeitalter. Und jetzt ist natürlich schon die Frage, das sehen wir nämlich dann später zum Beispiel auch bei den Orks, als sie dann das letzte Bündnis war und die quasi verloren und vertrieben, also verloren hatten und vertrieben wurden. Und wohin fliehst du, wenn du ein großes Problem bekommst? Natürlich ins Gebirge. Das heißt, vielleicht waren es auch die Entfrauen, denn wenn wir hier auf unsere schöne Karte gucken, ganz so weit weg ist das jetzt nicht. Ne? Man sagt ja hier so braune Lande, vielleicht ja. Waren die da. Gut, Dol Guldur war zu dem Zeitpunkt vielleicht noch kein großes Thema, aber vielleicht sind die wirklich dann ins Nebelgebirge geflohen, so alles nördlich von Fangorn. Ne? Lorien zu dem Zeitpunkt existierte, aber auf eine andere Art und Weise. Das heißt, eine große Barriere gab es da nicht, außer den Fluss. Und jetzt ist es natürlich so, wenn du als blätterbehangenes Ding durch so einen Fluss steigst, dann wird ja auch viel weggeschwemmt, zum Beispiel deine Blätter. Das heißt, vielleicht sind die Steinriesen einfach nur die nackten Endfrauen, die ins Gebirge gezogen sind und gar nicht mit den Bällen hin und her spielen, mit den Felsen. Die versuchen das einfach nur wieder urban zu machen. Und das natürlich dann in der quasi fruchtbarsten Zeit des Tages, wenn es nämlich regnet.
Mhm.
Vielleicht haben sie ihre Blätter auch behalten und die sind dann erst durch den Wind weggeweht worden. Aber vielleicht sind wir hier einer Sache auf der Spur, die Baumbart interessieren könnte.
Ich bin begeistert. Ich halte das für Schund, aber ich bin begeistert.
Vielleicht, ne?
Das ist schön. Nein, aber wirklich, warum diese Einmaligkeit, was könnte das sein? Und warum hat einfach kein Schwein davon gehört?
Ja, auch später, ne, wenn die, also es ist ja schon bemerkenswert, Bilbo, das ist ja für Bilbos Überquerung des Nebelgebirges.
Ja.
Eigentlich der Punkt, warum die ja scheitert, beziehungsweise deutlich, deutlich schwieriger wird. Und später, Gandalf und Frodo versuchen ja auch, denen ist klar, wir müssen über das Nebelgebirge, der Weg wird lang und breit diskutiert. Der Hohe Pass scheidet relativ schnell aus, weil es heißt, der Weg ist zu weit. Aber es sagt niemand, wir gehen nicht über den Hohen Pass, weil da sind die Steinriesen.
Ja.
Das heißt, entweder wird dieses Risiko überall gesehen im Nebelgebirge oder es hat sich gelöst bis dahin. Vielleicht hat jemand bis zwischen dem Hobbit und dem Herrn der Ringe auch die Steinriesen entfernt. Aber es ist schon bemerkenswert, dass sie gar nicht mehr erwähnt werden.
Ja. Und deswegen, also als nächstes könnte man natürlich überlegen, hat es vielleicht irgendwelche anderen Ursachen? Also von, ich nenne es jetzt mal relativ profanen, also weltlichen Erklärungen, wie das ist möglicherweise eine, ich sag mal tatsächlich Spezies aus Fleisch und Blut, wie es ein übergroßer Primat auch sein könnte. Vielleicht sind es auch bestimmte Trolle. Habe ich eben kurz mal erwähnt, bin ich nicht drauf gekommen, dass es vielleicht auch einfach irgendwelche Trolle sein könnten.
Und Bilbo und die Zwerge wissen nicht, was Trolle sind, ne?
Ja, oder können das auch, also Bilbo, ja doch, also die sind ja relativ kurz davor von Trollen verspeist worden. Aber, also Trolle sehen ja vermutlich auch nicht alle gleich aus und je nach Lebensraum auch unterschiedlich, aber dass sie bei Gewitter rauskommen und bei Dunkelheit und Nacht, das wäre ja plausibel. Und wenn die sonst keine Sorgen oder so haben, warum nicht auch spielen? Und mit Steinen rumwerfen, weil eine gewisse Freude an...
Ja, zumal sie sich ja sicherlich unbeobachtet fühlen zu dem Zeitpunkt. Ja. Das Gewitter, ne? Warum sollte irgendjemand...
Also ich versuche irgendwie wirklich plausible Erklärungen zu finden. Ist natürlich alles rein spekulativ. Und ansonsten stellt sich halt schon die Frage, du hattest gesagt Naturgeister, da frage ich mich,
was heißt
von
das
wem,
überhaupt? Ne?
Von wem sind denn diese Naturgeister? Und ich meine, es müsste ja entweder Eru selber gewesen sein oder einer seiner Valar, die
ja,
Steinen Leben eingehaucht haben.
Ja, Steine Leben eingehaucht wäre ich ja zuerst mal bei Aule und den Zwergen quasi von der Story her. Gut, Aule und das Nebelgebirge könnte man vielleicht noch irgendwo eine Verknüpfung ziehen, aber der Valar, den ich zuerst mal mit dem Nebelgebirge verknüpfen würde, ist Melkor. Der hat es aufgeworfen, wie wir letztes Mal gelernt haben. Und das heißt, vielleicht sind es auch tatsächlich richtig böse Dinge.
Ja. Also, ich sag's mal so, wenn sie bei etwas so Naturgewaltigem wie heftigem Gewitter zum Vorschein kommen und Gesteinsbrocken durch die Gegend werfen und die dann auch zum Beispiel in Wälder reinschmettern, wo sich, wer ist das? Ich glaube, Yavanna oder so müsste das gewesen sein, die ja in Anführungszeichen hochgezogen hat, vermutlich nicht sehr erbaut sein würde.
Mhm.
Ja, möglich. Vielleicht ist das auch etwas, eine weitere schiefe Note Melkors im Antlitz der Welt.
So eine Nachwirkung von ihm halt, ne?
Ein Nebeneffekt. Ja, interessant. Oder wir müssen natürlich auch noch eine weitere Möglichkeit in Betracht ziehen. Und einige erinnern sich vielleicht an unsere Tom Bombadil-Folge. Die ist jetzt inzwischen auch schon fast 6 Jahre alt. Also 5,5 Jahre alt oder so. Ich meine, da sind wir auch auf die Möglichkeit eingegangen, dass die Hobbits ein paar falsche Pilze oder, naja, was heißt falsch, ne? Oft zumindest Pilze mit spezieller Funktion oder Auswirkung konsumiert haben. Wer sagt uns denn, dass die Zwerge nicht irgendwelche elbischen Substanzen zugenommen haben oder durch das Gewitter möglicherweise auch so in Panik und Verwirrung gesetzt wurden, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes Geister gesehen haben?
Ich überlege gerade, von Elrond kriegen sie nichts mit, so, ne? Was man weiß, dass er sie irgendwie noch mit Tränken ausschaltet. Also später die Gemeinschaft mit dem Mirovor, ja. Also zumindest Gandalf, aber im Hobbit wird das, glaube ich, nicht erwähnt.
Hätte ich jetzt auch, also Vorräte packen sie ein, meine ich. Aber ich glaube, die werden nicht genauer beschrieben. Aber zumindest sind die Elben in Bruchtal ja fröhlich und
und auch oft betrunken, ja. Vielleicht haben sie auch einfach nur Wein eingepackt und das mussten die Zwerge dann, ja, auch das ist denken.
Und ich sag mal so, wenn du, also ich persönlich war jetzt noch nicht im Hochgebirge, draußen, wenn es dunkel ist und ein heftiges Gewitter über mir tobt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das erstens sehr gewaltig ist und zweitens, dass du dann, und das wird ja auch beschrieben, glaube ich, dass Bilbo das halt, wenn die Blitze zucken, diese Steinriesen sieht, dass man dann etwas sieht, was dann von der Fantasie zu etwas gemacht wird, womit man es halt irgendwie verarbeiten oder verknüpfen kann. Und eine rationale Erklärung ist, es schlägt halt irgendwo ein Blitz ein, erleuchtet die Szenerie, gleichzeitig passiert irgendein Steinschlag. Das kann bestimmt so aussehen, als würden sich da zwei Steinriesen irgendwie Dinge an die Köpfe werfen.
Ja, wird schon passen, ja.
Auch das wäre eine rationale Erklärung. Aber wie gesagt, vielleicht waren die auch einfach böse drauf.
Vielleicht sind die Steinriesen auch der letzte Überbleibsel von einer älteren Rasse, die schon länger da lebt und die vielleicht durch die fortschreitende Industrialisierung, gerade in Moria, des Nebelgebirges, halt auch zurückgedrängt wurden. Weil das Nebelgebirge ist ja schon von Melkor aufgeworfen worden, um Oromel an seinen Rippen zu hindern und klar, hohe Berge hilfreich, aber wenn ich da so, sag mal, mit riesigen Steinen werfende Riesen reinsetze, auch hilfreich.
Auch hilfreich. Aber auch da stellt sich mir wieder die Frage, warum keine Aufzeichnung?
Wir haben keine Aufzeichnung und wir wissen ja, Melkor kann ja Leben nicht wirklich erschaffen. Er ist ja immer eher Verspottung von bereits existierenden Dingen und da wäre meine Frage, was verspotten die Steinwesen?
Ja, fairer Punkt. Ich würde gerne nochmal auf eine Sache zurückkommen, die du relativ zu Anfang erwähnt hast. Und da meintest du, also du hast das Ganze bei den Endfrauen dann nochmal aufgegriffen, aber du meintest, vielleicht bringen die ja irgendwie das Nebelgebirge so in Ordnung. Oder
ja, wie so Putzerfische quasi.
Ja,
so
genau.
Putzersteinriesen.
Also vielleicht sind die ja tatsächlich so, zumindest so ein bisschen äquivalent, da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein, so ein bisschen äquivalent zu Ents.
Quasi die Hüter des Gebirges, wie die
Hüter des Gebirges, wo sich natürlich auch wieder die Frage stellt, warum nicht in anderen Gebirgen? Auf der anderen Seite, die Ents sind auch nur noch im Fangorn und vielleicht im Alten Wald.
Ja, denkbar wär's. Vielleicht sogar von Aule selber.
Und
als er gemerkt hat, dass die Zwerge einfach alles buddeln, gedacht, okay, dann stelle ich da noch ein paar Riesen hin, die Zwerge hauen, die alles buddeln. Das ist natürlich sehr weit und würde ein bisschen auch die Anbetung der Zwerge von Aule natürlich ein bisschen lächerlich erscheinen lassen. Aber vielleicht spielt auch er eine Rolle in dieser Geschichte.
Ja, und also, wobei, was ich mir denke, ich hatte gerade gedacht, okay, vielleicht könnte man ja eine gewisse Symbiose oder irgendeine Form von Synergie zwischen Zwergen und Steinriesen zusammen spekulieren, da die Steinriesen in der Geschichte aber nicht den Eindruck vermitteln, dass sie die Zwerge überhaupt wahrnehmen.
Ja.
Wäre das...
Ja, doch. Also die sind denen völlig egal. Ne? Die machen einfach ihr Steinriesending.
So wirkt es. Vielleicht haben sie, das ist natürlich eine Möglichkeit, wir sind ja sowieso hochspekulativ unterwegs, vielleicht haben sie die Zwerge auch bemerkt. Und die Zwerge haben ja auch Sorge, dass dann irgendwie mit ihnen oder dem Stein, wo sie drauf sitzen, Fußball gespielt werden wird. Mhm. Werden wir gleich auch nochmal drauf eingehen. Aber vielleicht bemerken sie die und haben ihren Spaß und achten darauf, die Zwerge nicht zu treffen. Weil, was ich mir, um jetzt nochmal auf Aule zurückzukommen, ich mir denke, okay, Melkor macht das Nebelgebirge, Aule macht die Zwerge. Die Zwerge benutzen den Berg hauptsächlich innen. Dann wäre es doch eine Möglichkeit, dass es auch etwas gibt, das den Berg von außen pflegt und in Schuss hält.
Ja, wie Ents im Endeffekt.
Wie Ents im Endeffekt.
Mhm. Dann sind wir doch wieder bei den Enten.
Zum Beispiel. Also schon. Und dann stellt sich natürlich auch wieder die Frage des Alters. Also es gibt ja mit Baumbart und Tom Bombadil durchaus zwei Wesen, die davon ausgehen, dass sie eigentlich am längsten da sind.
Das ist korrekt.
Und auch da stellt sich dann wieder die Frage, warum wissen wir von Steinriesen halt nichts, außer dass sie da halt einmal auftauchen.
Ja, das ist nämlich so der Punkt, wo ich mich schon ein bisschen frage. Ja, also wenn es die lange gegeben hätte und es zum Beispiel mal sehr viele gab und jetzt noch weniger, hätten wir davon nicht im zweiten Zeitalter mitbekommen. Da passiert ja dann doch recht viel ums Gebirge rum, Eregion. Also diese Nummer hier mit von wegen, wir schießen mit ein paar Katapulten aufs Gebirge und dann kommt der Fluss und wird trockengelegt. Hätte mit den Steinriesen, hätten die das nicht mitgemacht, wenn die wirklich Hüter des Gebirges sein sollen. Ne? Also insofern, ja, oder auch andere, ne? Moria zum Beispiel, hätte wahrscheinlich gar nicht so populiert werden können. Also Bruchtal auch eigentlich, ne, weil das ist ja auch schon im Gebirge. Also das ist so ein bisschen eine Unstimmigkeit zu unserer These, finde ich. Leider.
Ja, zu dieser. Also,
ja, zu dieser These. Ist ja nicht unsere.
Ich denke, dass wir durchaus ein paar zumindest Hypothesen aufgestellt haben, was eine plausible Erklärung wäre. Aber so richtig, also komplett überzeugt bin ich halt von nichts. Aber so tendenziell würde ich schon sagen, vielleicht ist das einfach eine schöne Beschreibung und Ausschmückung der Geschichte, die Bilbo dann über sein Abenteuer schreibt. Und aus Tolkiens Sicht ist es vielleicht einfach, wie gesagt, ein Faszinosum, was er da einfach gerne ins Buch...
Ja, also wenn wir bei Ausschmückung sind, müssen wir dann natürlich noch über den Hobbit-Film reden. Da ist die ganze Sache ja dann doch nochmal... Ich habe eben nochmal gezählt, es sind genau zwei Sätze, wo die Bergriesen erwähnt werden. Das ist, glaube ich, ungefähr 10 Minuten Screentime im Film. Ist nicht immer so, dass diese Entsprechung so aufgemacht werden kann. Es gibt Dinge, da ist es nicht so. Frag mal Tom Bombadil. da spielen ja dann noch mal, also da wird das ja noch mal richtig ausgeschmückt. Ne? Von wegen, die Riesen sind deutlich größer. Die Zwerge sind da ja wirklich auf so einem Riesen. Und die leben quasi im Gebirge, also die Teil des Gebirges.
Ja, und hauen sich halt auch die Fresse ein, anstatt sich die Sachen nur... Also das wird ja eher, im Buch wird es ja eher als ein Spielen beschrieben und im... Also im Hobbit-Film ist es ja schon eine handfeste
Rauferei. Ja, da wird dieser irgendwo, also das steht zwei Sätze vorher mit dieser Donnerschlacht, ne? Was im Buch ja eher so verstanden wird als ein Gewitter gegen das andere. Da hat Peter Jackson ja wirklich eine Schlacht von Steinriesen draus gemacht. Also die bekriegen sich da ja eher gegenseitig und nicht das Wetter. Das Wetter ist nur so ein bisschen hübscheres Beiwerk dafür.
Ja.
Bisschen wie ein Hemdsklamm.
Ja. Was wäre denn das, womit du jetzt aktuell gehen würdest?
Als These.
Ja.
Da bin ich bei den Endfrauen. Da habe ich nämlich kein Argument gehört, warum das nicht so sein könnte.
Möchtest du welche? Also.
Wenn es welche gibt. Scheint ja nicht so zu sein.
Doch, also es gibt mit Sicherheit welche. Wenn die Endfrauen wirklich aus dem Fangorn raus sind, laufen sie ja, also im wahrsten Sinne des Wortes, an mehreren größeren Waldstücken vorbei. Zweitens, der Fangorn liegt am Gebirge, nicht wirklich im Gebirge. Warum sollten sie so hoch fliehen? Du hast gesagt, ja, wenn da unten irgendwie Kämpfe waren oder
Wer
so.
Wer hat denn gesagt, dass die Ents ihre Frauen im Fangorn verloren haben?
Ja, okay.
Also der Fangorn ist ja das Überrest eines viel größeren Waldes, der eher im sogar westlichen Teil des Nebelgebirges sich ausgebreitet hatte damals. Und insofern wäre, wenn wir das, ne, für, ich sag mal, zwischen Altenwald und Fangorn ja im Endeffekt lag.
Ja.
Und da ist das Nebelgebirge dann doch irgendwie auch Teil der Geografie.
Ja, man, also wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, sind die Endfrauen ja, werden die ja eher irgendwie in den braunen Landen, also quasi ja. unterhalb des Düsterwalds
ja, das ist ja
vermutet. Und das ist ja karges Land, was verheert wurde, was ja eigentlich auch. Dann wäre es ja naheliegend, wenn die Endfrauen, die dort möglicherweise dann nicht vernichtet worden sind, in den Düsterwald gehen.
Ja, Moment, aber Endfrauen haben die Endmänner ja verlassen. Also die kommen aus dem Bereich hier, sagen wir mal, zwischen Fangorn und Altenwald, jetzt mal ja. als Hypothese. Ne? Es ist natürlich alles spekuliert, aber es soll jetzt mal so sein. Aber haben ja die Männer verlassen, weil sie keinen Bock mehr auf Bäume hatten. Die haben Gärten angelegt und
ja.
Obsthaine und sowas. Klar sind da
das
auch Bäume, aber
sich
kein
aber
Wald.
Aber auch wieder gegen das Gebirge.
Warum? Das im Wald ist es dunkel. Ich glaube, dass das Hauptproblem war. Viele Blätter, kein Licht kommt durch. Fangorn ist ja auch sehr undurch, ne? Ist ja sehr undurchlistig.
Ja, ist dichter Wald.
Dichter Wald, genau. Und wo kann ich der Sonne näher sein als im Gebirge?
Ja, und vielleicht hast du auch die Möglichkeit, Mithril zu finden und damit quasi so ein Superpower-Wachstumsmittel in Kombination mit Blitz.
Oder sie haben sich gedacht, pass auf, wenn der Sauron hier nochmal kommt, dann will ich aber Mithril haben. Also.
Ja.
Wir sind, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen auf der Spur, vielleicht war das, was wo oben der Blitz eingeschlagen ist, was dann die Mithril-Adern ins Gebirge gebracht hat. Vielleicht war das kein Baum. Vielleicht war das eine Endfrau. Da noch mit Blättern.
Ja. Also ich würde mich jetzt erstmal auf die Gärten stürzen.
Mach das.
Da oben im Gebirge, wir haben ja irgendwann die Baumgrenze. Und ich glaube, man hat ja irgendwie so drei oder vier Grenzen im Gebirge ab einer bestimmten Höhe. Hm. Und nach oben hin wächst immer weniger. Irgendwann wachsen keine Bäume mehr, dann ist vielleicht noch irgendwie ein bisschen Wiese nach oben und ab irgendwann ist nur noch Fels. Und wir bewegen uns, also wie ich das verstehe, tatsächlich in nur noch steinigem Gebiet. Da kriegst du ja keinen Garten und schon mal gar keinen Obstgarten irgendwie angelegt. Ich würde behaupten, bei all den anderen Punkten, wie es gibt genug Wald, warum ausgerechnet da, wäre das in meinen Augen schon etwas, was eher dagegen spräche.
Ja, Tolkien schreibt halt nur, noch gewaltiger sind Donner und Blitz in den Bergen bei Nacht. In den Bergen, finde ich, hast du recht, würde ich schon so verstehen, das ist weit oben, das ist Hochgebirge. Insofern ja, das ist vielleicht Punkt. Die Endfrauen fühlen sich wahrscheinlich im Hochgebirge nicht unbedingt wohl. Nur, wo sollen sie hin? Daher kommt meine Idee, denn wenn du dir das so anguckst, braune Lande hier, ne, das ist vom Anduin, da Mordor, da Sauron. Und dann ist doch die natürlichste Fluchtrichtung.
So weit wie möglich davon weg.
Genau, und zwar, sagen wir, in gerader Linie.
Ja, ja.
Und dann sind wir doch irgendwo im Bereich Moria, Hoher Pass und da oben. Natürlich hätten es ja auch sein können, vielleicht sind die auch in den Osten geflohen, Richtung Runen irgendwo da, ne, wo viel Platz ist, wo wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch viel fruchtbares Land ist. Nur das ist natürlich so, dass wir sind immer weiter vom Wasser weg.
Ich möchte dir, ich hätte da noch etwas, was deine Hypothese unterstützen könnte, falls du Interesse hast. Möglicherweise ist das Steineschleudern auch eine groß angelegte Befruchtungsaktion.
Das sind Seedbombs, sogenannte.
Ja, genau. Und deswegen spielen sie quasi auch miteinander und lachen, weil sie in den Steinen, also die Steine quasi bestäuben, besamen, befruchten, wie auch immer, und das werfen sie die umliegenden Lande. Damit dort halt etwas wächst.
Das heißt, entweder versuchen sie so die Baumgrenze.
Also nach oben hin aufzuforsten.
Ja.
Sozusagen.
Aber ich glaube, das mit der Baumgrenze, das müssten Sie ja wissen, ist ja keine so alleine. Also wenn wir jetzt ins Gebirge fahren und da Samen hinstreuen, also Pflanzensamen, dann passiert ja auch nichts.
Ja, wir sind auch keine Endfrauen.
Ja, aber das müssten die doch wissen. Ja, die haben doch Gärten angelegt, oder?
Ja, deswegen werfen sie es vielleicht ja auch sehr weit weg.
Nach unten. So, jetzt wird Schuh draus.
Ja, jetzt wird Schuh draus. Nach unten
weil
werfen,
wenn
das
wir uns
hat
mal
aber
angucken,
mit der Schwerkraft zu tun.
Nebelgebirge?
Ja.
Lorien?
Ja.
Düsterwald?
Der Düsterwald stand vorher schon.
Ja, aber vielleicht nicht so sehr. Und links davon, ne, auch ziemlich fruchtbares Land. Klar, das, später werden das die Trollhöhlen, aber so alles östlich vom Breda ist schon auch Vegetation. Und auch Dunland ist jetzt nicht karges Land.
Ja, aber die Frage ist schon, sind das alles die Endfrauen gewesen?
Naja, vielleicht. Also die Wälder von Mittelerde konzentrieren sich schon, finde ich, kann man so sagen, in den Bereich um das Nebelgebirge herum. Hm. Und das heißt, entweder sind die natürlich von da ausgebracht worden oder sie haben sich einfach überlegt, wo ist denn, sind wir denn noch anderen Wäldern am nächsten? Und natürlich, wenn du vor Sauron fliehst, der wird das mit den Wäldern, also vielleicht hatten sie auch zum Beispiel einfach Angst um den Düsterwald, sind nicht dahin geflohen, weil sie dachten, dann kommt Sauron und macht den auch noch platt.
Ja, also deine Idee, dass man natürlich möglichst weit wegfliegt und auch möglichst irgendwo hinflieht, wo man schwerer erreichbar ist, wo ein Gebirge ja, also das kennen wir ja aus, im Endeffekt auch aus der gesamten Menschheitsgeschichte. Überall, wo es irgendwelche Kriege oder auch Umweltkatastrophen gab, wie Überschwemmungen, was auch immer, im Gebirge kannst du dich halt generell eher gut verstecken. Das wird heute noch von diversen Menschen gemacht und genutzt in Kriegszeiten. Bedauerlich genug, dass wir Kriegszeiten haben noch. Aber das wäre schon ein probates Mittel.
Mhm.
So. Also ich persönlich glaube eher, dass es erzählt wurde, um die Geschichte ein bisschen aufzuhübschen oder dass die Zwerge irgendetwas zu verbergen haben.
Okay, also das Erste, ja, dem kann ich wahrscheinlich zustimmen. Aber was sollen die Zwerge zu verbergen haben? Also außer Dummheit. Ja gut, das ist auch oft versucht worden. Ne?
Also
ja, okay.
Man muss schon sagen, aus der Zwergenhistorie, okay. Die haben schon ein paar Mal wirklich reingeschissen.
Reingegraben, ja. Mhm.
Und sich, genau, sich tief in die Scheiße gebuddelt.
Mhm.
Ab irgendeinem Punkt ist es vielleicht doch irgendwie, vielleicht ist es auch einfach ein Kniff von Bilbo, der sich denkt, okay, ich gehe mit Zwergen durchs Gebirge und das, pass auf, folgender Ansatz.
Mhm.
Die Zwerge gehen durchs Gebirge, die wissen, die müssen darüber, um Richtung Erebor zu kommen. Die landen in der Höhle, dann stellen sie fest, ups, war eine Ork-Höhle quasi.
Kann passieren, ja.
Geraten in Gefangenschaft. Peinlich.
Bisschen,
wirklich, ne? Peinlich. So, also stellen wir das Ganze so dar, dass wir da im höchsten Druck reingeflohen sind. Und da reicht ein Gewitter nicht aus, weil ein Gewitter.
Also sehe ich schon mal zwei Gewitter,
das,
ja.
Das, mhm. Entschuldigung, ja, es sind zwei Gewitter, aber das macht ja so. Versierten, also macht ja so Zwergen, macht
ja,
das
ja, aber
nicht
die
aus.
Gewitter sind trotzdem schon auch in einem sehr ungünstigen Winkel aufeinander
natürlich
getroffen, was man so vorher nicht vorhersehen
so,
konnte.
So, und da bin ich wieder bei, die Zwerge sind ja eigentlich Bangbüchsen, mhm. Die haben die Beine und die Hosen in die Hand genommen und sind in diese Höhle geflüchtet, ohne die ordentlich zu scouten. Und weil denen das so peinlich war, dann von den Orks übertölpelt worden zu sein.
War ja nicht peinlich, sie hatten ja quasi keine andere Wahl, weil da draußen waren ja die Riesen.
So stellen sie es dar.
Ja.
Und das ist halt der Punkt. Und deswegen kommen da diese Riesen, von denen vorher und danach wirklich absolut niemand gehört hat. Und dann sagen, ja, waren ja die Steinriesen und das Gewitter und wir wären beinahe zerquetscht worden, deswegen sind wir da in diese Höhle rein.
Aber warum macht Gandalf das mit? Er geht ja auf Thorins Einwand ein. Thorin sagt,
ich glaube tatsächlich,
wenn wir hier bleiben, spielen die mit uns Fußball. Übrigens fast wörtlich so. Bemerkenswerte Wortwahl für einen Zwerg.
Da kommen wir auch noch zu, ja.
Und Gandalf sagt, ja, du hast recht, es macht mir auch Sorgen. Ich weiß aber auch gerade nicht, was ich machen soll.
Das ist ein weiterer Punkt, warum das so gut funktioniert.
Also wenn wirklich selbst, nah, wenn du hier ein besseres Quartier weißt, dann bring uns hin.
Ja, aber das macht die Sache ja noch plausibler. Wenn man es so darstellt, dass selbst Gandalf keinen Rat mehr weiß, dann hat man ja am Ende auch gar keine Schuld, dass man da so töricht in diese Orkfalle reingestolpert ist. Und da sind die Steinriesen natürlich...
Deswegen kommen sie vielleicht auch nur so ein bisschen vor, damit Gandalf das vielleicht gar nicht mitkriegt, die in der Geschichte.
Ein willkommenes Phänomen.
Sonst halt das vielleicht richtig stellen würde. Und warum Bilbo dann? Weil Bilbo erzählt ja die Geschichte. Warum übernimmt er die Erzählung von den Zwergen? Weil er könnte natürlich die Schiene fahren. Ich bin hier hinterhergelaufen, die sind wieder reingelaufen. Ist jetzt nicht irgendwie meine Schuld.
Aber erstens, Bilbo gewinnt diese Zwerge ja doch sehr lieb und spätestens dann mit dem Dahinscheiden.
Ein bisschen wie mit so einer dementen Oma, der man...
Das weniger. Aber er gewinnt die Zwerge ja doch lieb und mit dem Dahinscheiden einiger am Ende. Ist es ja schon so, da will er halt auch kein schlechtes Wort verlieren. Und dann schreibt er das Ganze halt etwas wohlwollender und nimmt dann halt die Steinriesen als Mittel der Wahl dafür. Also nicht Thorin und Gandalf waren töricht und sind dahin, sondern da war halt diese ganz unmittelbare große Gefahr und wir sind dann in höchster Not in diese Höhle rein und haben gar nicht richtig die Zeit gehabt, um uns die anzuschauen.
Mhm. Ja, also das ist plausibel, ja. Das widerspricht sich ja jetzt nicht unbedingt mit der These mit den Endfrauen.
So, und dann,
wenn ihr jetzt Meteorologe seid und denkt, das ist Quatsch mit den Endfrauen, dann könnt ihr uns ja gerne schreiben. Wir machen gerne mal eine Folge.
Ich möchte sogar sagen, wenn unter euch vielleicht jemand ist, der hier schon mal im Podcast war und Biologie studiert hat. Endfrauen im Hochgebirge. Ist das was?
Sebastian wollte ja sowieso mal eine Folge nochmal mit uns machen.
Ja, und wir auch gerne mit ihm.
Safe. Ja, eigentlich dachte ich, er würde vielleicht zum Düsterwald passen, so inhaltlich.
Wir können das.
Aber gut, gucken wir mal.
Wir können uns ja auch wir können uns ja nochmal einigen Sachen widmen. Aber einen weiteren Take würde ich gerne noch aufmachen. Und zwar, wem können die Steinriesen denn von Nutzen sein? Also ich möchte hier gerne spekulativ und so ein bisschen verschwörungstheoretisch unterwegs bleiben.
Die Existenz der Steinriesen, oder wie meinst du das?
Ja.
Also meinst du die Geschichte oder die Existenz?
Beides.
Mhm. Weil wem können die von Nutzen sein? Was macht man mit solchen Dingen? Also wenn du irgendwo ein Gebirge hast, wo du Steine rumschmeißen musst, dann helfen die dir. Aber die Fälle sind ja sehr rar gesät.
Pass auf, ich hab zwei Punkte dazu. Mhm. Punkt Nummer eins ist der, den ich gerade schon angesprochen habe. Vielleicht quasi, oder hatte ich ja eben schon mal angesprochen, einfach als Verschleierung. Als rhetorisches Mittel, als Metapher vielleicht auch für irgendetwas.
Verschleierung ist jetzt, also ja,
Faszinosum,
okay, ich sag das jetzt sechs, ja. Hm.
Das halt erklärt, wie sind wir eigentlich in diese Orkhöhle und in der Orkstadt gelandet. Mhm. Oder halt auch zu verschleiern, wir haben uns eigentlich übel in die Hosen gemacht und sind einfach nur gerannt. Da würde das natürlich den Zwergen und Bilbo oder gegebenenfalls auch Gandalf in der Geschichte helfen. Auf der anderen Seite, wenn da draußen Steinriesen sind und die genau zu dem, also genau an diesem Ort sind, der ganz in der Nähe des Eingangs zur Orkstadt ist, sind die vielleicht auch einfach nur mit den Orks im Bunde,
und versuchen,
weil jeder wird natürlich denken, also stell dir mal vor, wir sind im Hochgebirge, erstmal unabhängig vom Wetter. Aber sobald es irgendwie dunkel wird und wir sind in der Nähe der Orkstadt und in der Nähe von uns hauen sich Steinriesen die Steine um die Ohren, fangen die, werfen die wieder weg und so weiter. Da würde ich mir auch erstmal Sorgen machen. Was würde ich also gucken? Möglichst nicht irgendwie unter so einem Unterschlupf und unter so einem Überhang oder Unterhang oder was auch immer verweilen, sondern schauen, gibt es hier irgendwo eine Höhle, um etwas sicherer zu sein. Und wenn die nächste Höhle dann ausgerechnet der Eingang zur Orkstadt ist, stellt sich schon die Frage, ob das nicht irgendeine Ork-Teufelei ist.
Dazu passt ja auch so, dass sich die Tür der Orkstadt oft verändert. Das wird ja auch beschrieben, die war vorher woanders, deswegen hat Gandalf ja auch nicht wirklich mit denen gerechnet. Und das, wenn du das Spiel spielst, kannst du natürlich sehr gut die Leute zu deiner Tür treiben, so als Ork-Bergriesen.
Ja.
Und möglich ist das. Das schließt sich allerdings auch nicht aus mit der These mit den Endfrauen.
Ich weiß ja nicht, ob Endfrauen ausgerechnet mit den Orks im Bund.
Ja, sie tun auch noch um was.
Ja, Okay.
Es ist ja vielleicht kein Zufall, dass es ausgerechnet die Zwerge trifft mit den
ja, mit ihren Äxten.
Richtig, genau. Und sie haben versucht, Feuer zu machen vorher. Also das.
Ja. Und in der Höhle verschmökern sie direkt ein paar Verwandte der.
Ja, ja, genau. Also, ja. Vielleicht war das auch der Fehler, den sie nicht hätten tun sollen. Wobei, ich glaube, das Feuer machen sie, nachdem sie die, nach der Nummer mit den Steinriesen, ja, oder? Ist das Feuer?
Ja, also, die wollen da Feuer, glaube ich, in der Höhle machen. Aber ich glaube, Gandalf sagt dann, nee, machen wir nicht. Aber soweit ich weiß, brauchen sie Pfeife.
Ja, genau. Ja, ja gut, aber wahrscheinlich haben sie es ja am Tag vorher auch versucht. Ne? War ja vorher schon kalt. Also,
ja, möglich. Und dann frage ich mich aber, ob diese Steinriesen nicht vielleicht doch irgendwie Trolle sind, die mit dem Orks am Bunde stehen.
Möglich.
Aber du rückst nicht von deinen Endfrauen ab.
Naja, Ents und Trolle ist ja am Ende auch irgendwie ist wie mit.
Und da sind wir wieder bei Morgoth.
Ja.
Oder Melkor.
Ja.
Der Sachen verhöhnt.
Eben, genau. Also.
Ja.
Also ich sag nicht, es sind die Endfrauen. Aber ich sage auch nicht, dass sie es nicht sind. Und ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ihr es anders seht. Meine E-Mail-Adresse ist antennawetterspitze@gmail.de. Nein, wir verlinken gleich noch die richtige E-Mail-Adresse.
Gut, gucken wir uns das Ganze nochmal aus einer anderen Perspektive an. Was mir beim Konzeptionieren der Fragen und so weiter auch einfiel, vielleicht hat man in Mittelerde einfach so ein paar, nennen wir es mal, Elementarwesen. Und da hätten wir so im erweiterten Sinne die Ents, die ja, also ja, Pflanzen sind kein Element. Okay, gebe ich zu. Aber die ja so ein bisschen in die Richtung gehen, die sich halt um Wälder und so weiter kümmern. Warum das Ganze nicht auch fürs Gebirge? Ja. Auf die Idee sind wir, also vielleicht kommen die ja wirklich diesem Zweck nahe, sich ums Gebirge zu kümmern. Und dann stellt sich aber die Frage, wo haben wir das Ganze dann zum Beispiel für Wasser, Luft? Oder du hattest es eben gesagt und hast völlig recht, wofür das Feuer?
Ja, aber also Wasser könnte man schon mal, ist ja eher so der Bereich von Ulmo, Osse vielleicht. Da gibt es ja durchaus ein paar Dinge, die beschrieben sind. Auch da werden so niedere Wesen beschrieben. Den Namen müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken, aber das gibt es definitiv. Für die Erde könnte, na gut, Luft, haben wir die Adler und die, also.
Aber können wir die Adler dafür wirklich nehmen?
Naja, ich glaube schon, und das ist vielleicht ein Punkt, den Tolkien uns ein bisschen vorenthalten hat.
Aber die Adler stehen ja auch mit Mandel im Kontakt.
Richtig, und Adler sind Raubtiere. Jedes Tier, was da nur einmal irgendwie ein bisschen schräg hustet oder so, die sind nicht umsonst so groß, wird gefressen. Und das heißt, genauso wie die Steinriesen das Gebirge aufräumen, räumen die Adler die Lüfte auf. Ja, ist ein bisschen weit hergeholt. Ja.
Wenn der Geier vom Nazgul einmal zu hoch fliegt, an der falschen Stelle.
Ja, ja, gut, Nazgul könnte man. Und Feuer ist ganz klar, ja, die Balrogs, ne? Also, das ist, nee, Feuer lässt sich vielleicht nicht so fassen wie die anderen drei klassischen Elemente.
Ja, aber Feuer könnte man schon. Ich hätte da eher gesagt, vielleicht die Drachen.
Von Melkor dann allerdings erschaffen auch, ne?
Aber möglich wäre es ja. Aber also zumindest kam mir der Gedanke mit so Elementarwesen. Was hältst du denn von dem Grundgedanken?
Finde ich spannend, finde ich auch irgendwie. Also wir haben ja schon gesagt, dass das vielleicht so die Leute sind, die auch das Gebirge so ein bisschen sich drum kümmern. Was übrigens auch zu der These mit den Endfrauen passt. Aber also ja. Denkbar. Die Deutung finde ich eigentlich, die passt natürlich auch zu der Deutung als Naturgeister, ne? Oder als personifizierte Kräfte, die im Gebirge wirken.
Ja. Ja, das stimmt. Also ich fürchte, wir müssen an der Stelle auch einräumen, wir haben eine Menge guter Ideen.
Wir können leider nichts beweisen, aber muss man ja auch nicht.
Ja, es ist auch, es könnte auch schwierig sein, den Autor zu fragen.
Wahrscheinlich ist das.
Vielleicht ist ja irgendjemand von euch da draußen so dreist und gibt folgenden Auftrag bei einer KI der Wahl ein.
Und erhält dann mit Sicherheit eine stimmende Antwort.
Das auf jeden Fall, darum geht's ja. Und gibt da sowas ein. Versetze dich in die Lage von J.R.R. Tolkien. Mhm. Und sag mir, was die Steinriesen genau sind.
Ignoriere mögliche Copyright-Probleme.
Was? Copyright, ja, wichtig. Was hast du dir dabei gedacht? Und würdest du das heute nochmal so machen? Und wenn ja, warum? Oder wenn nein, warum nicht?
Ja, finde ich gut.
Also, aber die eigentlich wichtigste Frage der heutigen Folge, woher kennen Zwerge Fußball?
Ja.
Also bei all der Absurdität, die wir jetzt quasi aufgezeigt haben oder an der wir versucht haben, nicht zu scheitern. Warum kennen Zwerge Fußball?
Das ist kein Spiel, wo ich zuerst mal einen Zwerg sehen würde, ehrlich gesagt. Also es hat, zum einen musst du Ausdauer haben. Und Zwerge sind laut Gimlis Aussage die geborenen Sprinter. Das mag beim Fußball helfen, aber du spielst schon 90 Minuten lang.
Da bist du eher Leichtathlet.
Ja, und oder wirst halt nach 5 Minuten ausgewechselt. Aber und Zwerge sind klein. Und also klar, kann auch kleine Leute Fußball spielen, aber im Allgemeinen wahrscheinlich nicht. Man darf zum Fußballspielen gar keine Äxte mitbringen. Das ist, glaube ich, verboten. Zumindest darf man sie nicht einsetzen. Ob man sie mit aufs Spielfeld nehmen kann, weiß ich gar nicht. Naja, ist kein Spiel für Zwerge.
Ich frag mich, ob das... Also das ist ja, der Hobbit ist ja quasi das frühe Werk von Tolkien. Im Herr der Ringe steht, glaube ich, nichts vom Fußball. Aber also, das muss man ja schon sagen, Fußball, also die Engländer rühmen sich ja, sie seien die Erfinder des modernen Fußballs. Ehrlicherweise weiß ich jetzt nicht, ob Tolkien besonders sportbegeistert war. Aber Fußball ist ja doch so ein People's Sport gewesen. Es ist ja auch immer noch, gerade auch in England, des sogenannten Mutterlands des Fußballs. Vielleicht ist es dadurch einfach da reingerutscht oder so, dass man sich halt eher was drunter vorstellen kann. Aber das ist dann doch sehr weltlich für so ein Fantasy-Werk. Und ansonsten, also ich persönlich würde jetzt auch die Zwerge nicht unbedingt mit Fußball in Zusammenhang bringen. Deswegen, also, woher kennen Sie Fußball? Oder ist das da einfach nur so reingerutscht? Da wäre vielleicht auch interessant, was steht im Original? Also, was ist der englische?
Ich glaube tatsächlich, also, ich glaube, ich habe keinen englischsprachigen Hobbit hier. Ich glaube, also, ich würde wetten, da es ja britisch ist, steht Football da. Also, aber in der Bedeutung Fußball und nicht in der Bedeutung.
Ja, ja, klar.
American Football.
Ja, im Endeffekt, das sind ja auch die Amis, die diese Bedeutung da ad absurdum führen.
Kann ich mir nicht anders vorstellen. Das Werk ist von 1930. Da wird es jetzt nicht um, die Übersetzung als Fußball empfinde ich als gelungen. So.
Ja, wenn das wirklich im Englischen ist, so ein Playing Football oder so.
Ja, ja.
Aber das weiß ich nicht. Aber das wäre so etwas, wo ich mir denke, so, da könnten wir mal gucken. Vielleicht
ja,
hat
also
man
es geht ja, ich glaube, das, also im Deutschen ist es und kickt uns in die Wolken wie Fußbälle. Ja. Also nicht das Spiel, sondern die.
Ja, okay.
Das Sportgerät.
Das würde mich jetzt tatsächlich interessieren, wie es im Original steht.
Mhm. Ja, ich glaube, ich habe noch einen Hobbit auf Latein da irgendwo stehen, aber das hilft uns jetzt nicht weiter.
Ich glaube auch, aber ich bin beeindruckt, dass du einen Hobbit auf Latein hast.
Ja, nicht gelesen. Dafür reicht mein Latein dann doch nicht, aber sieht gut aus im Bücherregal.
Also das finde ich, das ist mir echt, als ich das eben nochmal gelesen habe, das stach für mich da schon so ein bisschen heraus, wie zum Geier. Also ja, kicken uns durch die Gegend, dass sie nicht auf Werfen kommen. Werfen ist viel naheliegender.
Ja. Ja, gut, da ist die Frage, was in der englischen Version tatsächlich steht, ne? Ob da irgendwie Throw oder Cast oder.
Naja, gut. Hier gehen wir vielleicht, also aus Buch sehr theoretisch ein, auf den Film vielleicht auch so ein bisschen pragmatisch. Wären die Dinger, also die Steinriesen, nicht eigentlich auch ein komfortables Reisemittel über die Berge hinweg?
Ja, wem nützen die Steinriesen? Natürlich allen Leuten, die das Gebirge überqueren wollen, wenn man sie denn vernünftig domestiziert. Klar, wenn oder bezahlt, das wäre die andere Alternative. Nee, klar, könnten die natürlich einen guten Übergang übers Gebirge sicherstellen.
Wenn es die Endfrauen sind, kann man sie ja vielleicht mal Apfelkitchen bezahlen.
Ja. Also mit Kitchen, also mit ganzen Äpfeln sicherlich, ja.
Naja, in den Kitchen sind ja die Kerne. Die können sie ja zum weiteren Obstanbau benutzen.
Ja, okay, das stimmt. Nur nicht halt über der Baumgrenze.
Ja. Oder Löwenzahn oder so. Aber ich denke, hast du jetzt noch einen Punkt? Dann würde ich sagen, kommen wir zu ein Zauberer kommt nie zu spät und Gandalfs völlig unaufgeklärte Rolle in dieser Berggeschichte. Und ich würde noch jemand anderen gerne mit reinnehmen, nämlich Elrond. Und meine Frage ist, was wussten Gandalf und Elrond? Weil ich halte es nach wie vor für verdächtig, dass die beiden so gar keinen Schimmer hatten. Elrond ja, wohnt direkt nicht, daneben. Ne? Ja. Es überqueren ja scheinbar auch immer mal irgendwie Elben diesen hohen Pass und ja, versuchen, den von Orks freizuhalten. Also, dass da nie irgendwie jemand mal einen Steinriesen oder so gesehen haben will. Und auch das für mich eher etwas, wo ich sage, das deutet doch darauf hin, dass die Zwerge und Bilbo das irgendwie, diese Geschichte, sich aus den Fingern gesogen. Selbst vom Balrog ist Gandalf nicht überrascht, weil ja der Verdacht sowieso da ist, dass es ein Balrog ist.
Ja, vielleicht sogar das Wissen.
Möglich, ja.
Wobei eher Verdacht, denke ich, ne? Weil Gandalf ist ja schon so, oh ja, jetzt verstehe ich, was hier los ist.
Mhm.
Nicht uninformiert, aber nicht.
Ja, und das fehlt ja im Hobbit.
Das fehlt im Hobbit. Ja, also Gandalf, ehrlich gesagt, finde ich, hat gar keine Ahnung. Bei Elrond gibt es zwei Erklärungen, Unwissenheit oder Bösartigkeit.
Auch vielleicht Schusseligkeit oder ist ein Elrond einfach nicht schusselig?
Ja, die kommen ja schon dahin, auch mit der Idee, hier holen wir uns nochmal Rat und hier überlegen wir uns, was wir machen können. Und wenn da so direkt, also das Gebirge wird ja mitbedacht. Ich glaube, wenn du davon wüsstest, würdest du es erwähnen.
Eigentlich schon alleine für Gandalf.
Ja, also da Schusseligkeit, das kann ich mir in dem Szenario nicht so.
Ja. Also ich persönlich würde sagen, es stützt so ein bisschen die These, der ich anhänge, dass das einfach eine gemachte Story ist.
Ah, okay. Mh.
Statt dass wir da wirklich in Realität da Wesen sitzen haben. Möchtest du noch mal was zu den Endfrauen sagen an der Stelle?
Ich warte auf.
Ist Gandalf so irritiert, weil er fest davon überzeugt ist, dass es keine mehr gibt? Wobei Gandalf ja immer in Erwägung zieht, dass es noch mal irgendwie irgendwo jemanden geben könnte.
Also ich glaube nicht deswegen irritiert, Ja, aber ich glaube, zu den Endfrauen ist alles gesagt, die sprechen für sich.
Okay. Falls ihr eine Meinung, eine Idee, Hypothese, Theorie, was auch immer dazu habt, dann lasst es uns gerne wissen. Schreibt uns einfach auf allen möglichen Kanälen. Das kommt jetzt vermutlich ein bisschen spät, weil wenn die Folge kommt, werden wir schon auf den Tolkien-Tagen gewesen sein. Aber dann haut uns einfach nächstes Jahr auf den Tolkien-Tagen an, wenn ihr euch das bis dahin merken wollt. Wir sind gespannt.
Ja, oder wenn ihr uns mal zwischendurch seht. Vielleicht gibt es da ja doch noch eine Meinung.
Stimmt. Einige von euch sehen uns auch zwischendurch immer mal. Ja, Tim, dir ein herzliches Dankeschön für deine Gastfreundschaft wie immer und für deinen sehr kreativen und auch energischen Input.
Mhm, danke, gerne.
Mhm. Und ich würde sagen, ihr da draußen, lest am besten nochmal die Bücher, hört die Hörbücher, schaut die Filme, guckt mal in die Amazon-Serie rein. Vielleicht sehen wir da in einer der Staffeln ja irgendwann auch Steinriesen.
Ist jetzt übrigens dritte Staffel, kommt ne im November.
Ist das jetzt fix?
Das ist jetzt fix, ja.
Das habe ich noch nicht mitbekommen. Ich hatte vor einiger Zeit mitbekommen, dass die wohl doch dieses Jahr noch irgendwann kommen soll, aber fixen Termin habe ich noch nicht.
Jetzt im November habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen, wenn es euch interessiert.
Offensichtlich interessiert es mich nicht. Ich habe es nämlich noch nicht mitbekommen.
Genau. Schaut nicht die Ranking und Best-Verfilmung des Hobbits, wenn ihr die Steinriesen sehen wollt. Da sind sie nämlich nicht drin. Die Zeichentrickversion.
Genau. Und ansonsten schaltet auch gerne wieder ein, wenn es das nächste Mal heißt, Hör die Ringe.
Ein unerwarteter Steincast.
Bis dahin.
Wie könnt ihr Hör die Ringe unterstützen? Liked uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify, abonniert uns beim Podcatcher eures Vertrauens. Auch über Bewertungen freuen wir uns immer. Am meisten unterstützt ihr Hör die Ringe, wenn ihr ein Steady-Abonnement, dass wir zum Beispiel unsere Technik weiter aufrüsten können, zum Beispiel neue Mikros kaufen, abschließt. Dafür erhaltet ihr natürlich auch immer ein paar Goodies.
Eine Hör die Ringe Produktion 2026.